Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Stammzellen, damit können wir Diabetes heilen und Alzheimer und Parkinson und vieles mehr. Das hören wir schon seit einer ganzen Weile, aber in den vergangenen Jahren ist man leider nicht so viel vorangekommen. Woran das liegt, hören wir heute in der Sendung. Ich bin Sophie Stiegler, guten Tag. Zuerst schauen wir aber nochmal auf Neuigkeiten zum Coronavirus SARS-CoV-2. Eigentlich sind die Infektionszahlen in den meisten Teilen Deutschlands relativ niedrig, eigentlich. Denn es gibt ein paar Hotspots, die die Zahlen nach oben treiben. Einer davon ist der Fleischbetrieb Tönjes im Kreis Gütersloh. Da haben sich rund 1500 Mitarbeitende infiziert. Wie konnte das eigentlich passieren? Das rauszufinden, darum hat der Kreis Gütersloh unter anderem Martin Exner gebeten. Er ist Direktor des Instituts für Hygiene und öffentliche Gesundheit an der Uniklinik Bonn. Für die Analyse hat er extra seinen Urlaub abgebrochen, wie auf der Pressekonferenz erklärt wurde. Und kurz bevor er wieder in den Urlaub entschwunden ist, habe ich ihn noch auf dem Handy erwischt und gefragt: Herr Exner, Sie haben sich den Betrieb Tönjes aus der Nähe angesehen. Zu dem Zeitpunkt waren aber alle Arbeiter schon in Quarantäne. Gab es da eigentlich noch so viel zu sehen?
Ja, wir haben uns die Rahmenbedingungen angesehen, um dort zu erkennen, wo Besonderheiten waren, und haben dann insbesondere die raumlufttechnischen Bereiche uns besonders vorgenommen.
Was haben Sie gesehen? Was haben Sie festgestellt?
Also der Hauptrisikofaktor, der bisher auch klassisch nicht abgedeckt ist, das ist, dass in dieser Halle, die besonders betroffen waren, also die Zerlegebereiche, die Luft im Umluftverfahren aus der Hallenluft gekühlt über große Aggregate wieder in den Raum zurückgeworfen werden. Das heißt, sie haben keine reine Frischluftversorgung, sondern sie müssen die Luft, um diese niedrigen Temperaturen zu erzielen, müssen sie im Umluftverfahren kühlen. Und wenn wir das jetzt unter den besonderen Gegebenheiten der Covid-19-Pandemie sehen, dann muss man sagen, dass das derzeit muss als Risikofaktor angesehen werden. Deswegen wird es das Ziel sein, Verfahren zu suchen, die in der Lage sind, die gekühlte Luft noch zusätzlich zu filtern, um damit virusfreie Luft wieder in den Raum zurückzugeben.
Jetzt ist es ja eigentlich nicht überraschend, dass die Lüftungsanlage eine wichtige Rolle spielt, seitdem wir wissen, dass auch die Aerosole wichtig sind, also feinste Tröpfchen in der Luft. Muss man auch davon ausgehen, dass eine Lüftungsanlage, die die alte Luft wieder verbreitet, auch eben eine wichtige Rolle spielt. Und wir reden da bei Flugzeugen schon seit Wochen drüber, über das Belüftungssystem. Warum ist man da bisher nicht drauf gekommen? Weil auch bei Schlachtbetrieben und Fleischverarbeitungsbetrieben, die sind ja nicht erst jetzt Hotspot, das ist ja immer wieder aufgetreten dort.
Das wird nicht nur für Fleischbetriebe, sondern das kann auch andere Bereiche, wo unter ähnlichen Bedingungen gearbeitet wird, das auftreten. Das Problem ist, dass die Luftmengen, die hierfür zu erforderlich sind, die sind natürlich erheblich, zumindest in immer größeren Betrieben. Und deswegen hat man das regulatorisch bisher noch nicht angegangen. In Flugzeugen, in den modernen Flugzeugen, wie zum Beispiel im Airbus, wird die Luft über HEPA-Filter geführt. Das ist hier noch nicht der Fall. Warum, dass man bisher so noch nicht gesehen hat, kann ich nicht sagen. Zum Teil wurde bei solchen Betrieben bisher mehr auf andere Faktoren, wie zum Beispiel Unterbringung, Transportbedingungen, geachtet.
Wie lässt sich das denn jetzt überprüfen, ob Ihre, ich sage jetzt einfach mal, These stimmt, dass die Belüftungsanlage eine wichtige Rolle spielt?
Ja, das ist in der Tat schwierig zu überprüfen, denn gerade Luftmessungen sind nicht ganz einfach unter solchen Bedingungen durchzuführen. In Krankenhäusern zum Beispiel hat man in der Luft von Patienten, die Covid-19 waren, durchaus die Viren auch in der Raumluft nachweisen können. In so großen Raumvolumina ist es schwierig, und wir sind einbezogen worden zu einem Zeitpunkt, wo der Betrieb schon runtergefahren war.
Was bedeuten denn Ihre Erkenntnisse für die Fleischbranche und darüber hinaus? Also kühle Lagerhäuser, anstrengende Arbeit auf engem Raum, das gibt es ja nicht nur in Fleischbetrieben, das gibt es ja auch woanders.
Also das ist jetzt eine grundsätzliche Frage, die jetzt geklärt werden muss. Wir haben jetzt zunächst mal eine Diskussion angestoßen, die uns dann weiterführen wird, gerade auch vor dem Hintergrund der Aerosol-Diskussion. Aerosole sind unter den normalen Bedingungen nicht so relevant, können aber unter solchen spezifischen Bedingungen relevant werden, wie solche Ausbrüche zeigen. Und man wird jetzt auch bei anderen Ausbrüchen, wird man darauf achten müssen, um dann zu gucken, ob ähnliche Gegebenheiten auch in diesen Bereichen da sind. Das heißt, dass solche Bereiche stärker betroffen sind als andere Bereiche in solchen Betrieben.
Das heißt, Sie sagen, nur unter solchen spezifischen Bedingungen ist es wahrscheinlich wirklich entscheidend, wie genau die Lüftungsanlage beschaffen ist. Das heißt, für mein Bürogebäude ist es erstmal nicht so relevant?
Also das kommt darauf an, wie die Luft bei Ihnen aufbereitet wird. Wir haben zum Beispiel auch im Labor, wo wenige Mitarbeiter arbeiten, in Ruhe arbeiten, da haben wir auch kleine Umluftkühlanlagen. Wenn die Mitarbeiter dort sich nicht in Massen aufhalten, sehen wir das nicht als ein so relevantes Problem an. In den Fällen, wo sie aber etliche hundert Mitarbeiter unter solchen Bedingungen haben, wird das natürlich entsprechend kritisch. Das gilt auch für andere Bereiche. Also man wird mit Sicherheit durchaus jetzt auch in Tanzräumen, Diskotheken und so weiter, wird man sich mit diesen Fragen auch auseinandersetzen müssen.
Martin Exner, Infektiologe von der Universitätsklinik Bonn, hat untersucht, warum gerade in Fleischbetrieben so viele Corona-Infektionsfälle auftreten. Beim Klimaschutz, da setzen sich alle Länder der Erde zusammen und verhandeln, wie es weitergeht. Das stimmt nur teilweise. Bei der Schifffahrt und dem Luftverkehr ist es nämlich so, dass nicht die Staaten das Sagen haben, sondern da sind zwei UNO-Einrichtungen verantwortlich. Einmal die Internationale Maritime Organisation IMO und die Internationale Zivilluftfahrtorganisation ICAO. Wenn man der Analyse von Klimaforschenden glaubt, dann haben die sich bei den Emissionszielen ganz schön Zeit gelassen. Volker Mrasek berichtet.
Der neue Report ist ein Gemeinschaftswerk zweier deutscher Denkfabriken, des Berliner Klimapolitikbüros Climate Analytics und des New Climate Institute in Köln. In dem Bericht steht auch eine gemeinsame Note für den Klimaschutz in der Luft- und Schifffahrtsbranche. Eine glatte 6. Warum, erläutert Bill Hare, Direktor von Climate Analytics und Leiter des Büros im australischen Perth.
Die Ziele und die ergriffenen Maßnahmen sind vollkommen ungenügend, sowohl in der Schiff- wie auch in der Luftfahrt. Es besteht eine große Lücke zwischen dem, was die beiden Sektoren tun, und dem, was sie tun müssten, um einen Kurs einzuschlagen, der dem Klimaschutzabkommen von Paris gerecht wird.
Zunächst zur Luftfahrt. Der weltweite CO2-Ausstoß von Flugzeugen habe sich in den letzten beiden Jahrzehnten ungefähr verdoppelt, beklagt Niklas Höhne, einer der Gründer des New Climate Institute.
Also wirklich signifikante Maßnahmen zur Emissionsreduktion sind nicht umgesetzt worden. Deswegen ist man sehr spät dran.
Erst vor 4 Jahren wurde die ICAO aktiv, die Internationale Zivilluftfahrtsorganisation. Ihr Plan sieht allerdings nicht vor, dass der Flugverkehr seine CO2-Emissionen nun kontinuierlich verringert, sondern nur, dass das weitere Wachstum der Branche ab 2020 klimaneutral sein soll, etwa durch den stärkeren Einsatz von Biokraftstoffen. Selbst das geht aber wichtigen Luftfahrtnationen zu weit. China, Indien, Russland und Brasilien sperrten sich gegen das Konzept, heißt es im neuen Report.
Wenn man das alles zusammenrechnet, sind quasi nur 35% der globalen Emissionen abgedeckt in den ersten Jahren über dieses System. Die Luftfahrtindustrie muss, wie alle anderen Industrien auch, auf Null Emissionen kommen bis Mitte des Jahrhunderts und ist bis jetzt davon noch weit entfernt.
Die Schifffahrt ist sogar noch später dran. Ihre Dachorganisation, die IMO, schnürte erst vor 2 Jahren ein Klimapaket. Auch das halten die Forscher für unzureichend, weil es vorsieht, die CO2-Emissionen der Reedereien bis 2050 lediglich zu halbieren. Für kontraproduktiv hält Bill Hare auch die Strategie, schmutziges Schweröl als Schiffstreibstoff durch LNG zu ersetzen, also durch Flüssigerdgas.
LNG ist zwar klimafreundlicher als Schweröl, aber auch seine Herstellung ist mit Emissionen von Methan und CO2 verbunden. Wenn man Schiffsflotten auf Flüssigerdgas umstellt, legt man sich also auf Antriebssysteme fest, die nach wie vor CO2-intensiv sind.
Dabei gibt es durchaus Wege, um Luft- und Schifffahrt auf Kurs zu bringen. Sie sind im Report genannt. Dazu gehören Elektromotoren, Brennstoffzellenantriebe und sogenannte synthetische Kraftstoffe, die man klimafreundlich herstellt, mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen. In solche Technologien müsse in den nächsten 10 Jahren massiv investiert werden, empfehlen die Forscher mit Nachdruck.
Die Klimaziele in der Luft- und Schifffahrt sind laut einer Analyse von zwei Thinktanks nicht besonders ambitioniert. Volker Mrasek hatte die Details. Stammzellen, das sind die Zellen in unserem Körper, die sich noch entscheiden können, zu welcher Zelle sie mal werden, wenn sie groß sind. Die Hoffnung ist, dass, wenn man die Stammzellen kontrollieren kann, man auch kranke und abgestorbene Zellen im Körper gezielt ersetzen und damit Krankheiten heilen kann, gegen die man sonst nur wenig ausrichten kann. Aber in klinischen Studien, also in Versuchen mit Menschen, müssen die Stammzellen jetzt beweisen, was sie eigentlich wirklich können. Über Fortschritte diskutieren zurzeit mehr als 3000 Stammzellforscher aus aller Welt bei der virtuellen Jahrestagung. Mein Kollege Michael Lange hat sich zugeschaltet. Erfolgsmeldungen aus den Laboren gab es ja schon viele, aber der Schritt zur Behandlung von Patienten, der ist dann immer noch weit. Gab es denn da handfeste Ergebnisse auf der Tagung?
Ja, das hatte ich erhofft, weil von den 350 Vorträgen, da hatten mindestens 10% klinische Studien oder den Weg in die klinische Praxis im Titel. Aber es war dann immer entweder ein Fragezeichen dahinter oder es hieß, ja, es fängt ja gerade erst an. Also Studien zur Wirksamkeit von embryonalen Stammzellen oder ähnlichen Stammzellen gibt es noch nicht. Aber es gibt erste Ergebnisse von kleinen Studien, in denen die Nebenwirkungen untersucht werden sollen. Und da sind die Ergebnisse bei etwa 10 bis 20 Patienten, also noch ganz am Anfang, aber positiv, anscheinend keine gravierenden Nebenwirkungen.
Über Stammzellen als Lösung für alle möglichen Krankheiten reden wir nicht erst seit gestern. Warum dauert das so lange?
Ja, das kann man schön zeigen an einem Beispiel der Universität Lund. Die Forscher dort sind seit den 80er Jahren mit dem Thema beschäftigt und suchen Stammzellen zur Behandlung von Parkinson-Patienten. Zunächst hatten sie fötale Stammzellen, also aus abgetriebenen Föten verwendet, aber die Ergebnisse, die waren sehr enttäuschend. Dann in den 1990er Jahren haben sie umgestellt auf embryonale Stammzellen. Das dauerte dann, bis die dann in die Klinik reif waren, bis zum Jahr 2011. Dann begann eine große Studie, da musste aber alles geändert werden. Der Weg wurde richtig aufwendig. Man musste erst die embryonalen Stammzellen vermehren, dann musste man die auch noch zu Vorläuferzellen machen, damit sie auch verpflanzt werden können. Und mittlerweile ist die erste Phase, also die ersten Jahre der klinischen Studie, immer noch nicht fertig. Und die Forscherin, die das präsentierte, sagt, das Einzige, was wir sagen können, diese Zellen machen keinen Krebs. Und das ist auch schon wieder eine kleine gute Nachricht, denn das hatte man immer wieder befürchtet, wenn man embryonale Stammzellen einsetzt.
Stammzellen aus Embryonen waren und sind ja umstritten. Wird denn auch auf der Tagung über Alternativen gesprochen?
Ja, im Labor gibt es ja längst die Alternativen, die iPS-Zellen, induzierte pluripotente Stammzellen, sprechen die Forscher von. Die werden erzeugt aus ganz gewöhnlichen Körperzellen. Ein Cocktail braucht man dazu. Am Anfang waren dazu genetische Faktoren notwendig und dann allerlei Botenstoffe. Und die machen zum Beispiel aus Hautzellen diese vielseitigen Stammzellen. Ohne den Verbrauch von Embryonen. Das ist der erste Vorteil. Und der zweite Vorteil ist, jeder Patient bekommt seine eigenen Stammzellen. Und das hat natürlich den Vorteil, dass die vom Immunsystem des Empfängers nicht abgestoßen werden. Es sind ja eigene Zellen. Und wenn man sozusagen eigene Stammzellen für jeden einzelnen Patienten im Labor züchten kann, dann ist das doch eine tolle Sache. Und da haben die ersten Studien auch mit begonnen. Aber ganz so einfach, wie man dachte, ist das in der Praxis dann auch nicht.
Was ist denn das Problem? Warum ist es nicht einfach?
Ja, man hat es einfach versucht und hat gemerkt, dass es enorm viel Arbeit ist, dass es in der Praxis richtig teuer wäre. Und hier geht es ja im Moment erst um wenige Dutzend Patienten. Die größten Studien in diese Richtung laufen in Kyoto an einer japanischen Universität. Und da ist man dazu übergegangen, eine große Biobank anzulegen. Das heißt, nicht mehr jeder Patient bekommt die eigenen Stammzellen, sondern es gibt da 140 Stammzelllinien. Und man sucht sich die Stammzelllinie aus, die am besten passt. Und da beginnt man jetzt mit den großen Studien und sagt, mit Biobanken läuft es viel besser, auch wenn es dann vielleicht eine Abstoßungsreaktion gibt. Also einen Vorteil gibt man auf, um einfach und schneller an die Stammzellen zu kommen.
Michael Lange hat erklärt, wo die Stammzellforschung steht und wo es hingehen könnte. Vielen Dank. Stammzellen sind ja nur eine Möglichkeit, kaputte Zellen zu ersetzen. Was wäre, wenn man direkt im Körper schon entwickelte Zellen dazu überreden könnte, die Identität zu wechseln? Im Fachmagazin Nature berichtet ein Forschungsteam, dass es im Gehirn von Mäusen andere Zellen in neue Nervenzellen umwandeln konnte. Und zwar genau in solche, die bei Parkinson-Patienten absterben und dazu führen, dass die Bewegungen immer schlechter steuern können. Volkert Wildermuth hat sich die Arbeit angeschaut. Volkert, wie schwierig ist das, einer Zelle zu sagen, so und du wirst jetzt bitte eine Nervenzelle?
Ja, früher hätte man gesagt, das geht gar nicht. Da hat man geglaubt, die Identität einer Zelle, die sei unveränderlich festgeschrieben. Aber in den letzten Jahren stellt sich immer mehr heraus, die Identität, die ist nicht statisch, die muss ständig aktiv stabilisiert werden. Und konkret sind Hilfszellen und Nervenzellen des Gehirns sich relativ ähnlich, weil sie aus gemeinsamen Vorläufern entstehen.
Was sind denn das jetzt genau für Hilfszellen? Was tun die?
Ja, das sind Astrozyten, sternförmige Zellen, die versorgen die Nervenzellen mit Nährstoffen, die sorgen dafür, dass die Abfälle verschwinden, überhaupt für eine stabile Umgebung, also für die Funktion des Gehirns ganz entscheidend. Und die Forschergruppe um Xiangdong Fu an der Universität von Kalifornien in San Diego, die hat jetzt herausgefunden, dass die Identität der Hilfszellen durch einen Faktor namens PTB aufrechterhalten wird. Solange die PTB produzieren, bleiben Hilfszellen einfach Hilfszellen. Aber im Hintergrund liegt doch eine weitere Identität bereit, sozusagen eine schlummernde Nervenzelle. Und Xiangdong Fu hat nun PTB weggefangen, um diese schlummernde Nervenidentität in den Hilfszellen aufzuwecken. Und so will er letztlich die Symptome von Parkinson lindern.
Also man klaut der Zelle einen Stoff. Wie funktioniert das?
Ja, also dieses PTB muss ständig neu produziert werden nach einer genetischen Anleitung. Und diese Anleitung, die kann man ganz gezielt abfangen mit sogenannten Antisense-Molekülen. Die Details sind jetzt kompliziert, aber der Effekt ist, dass die Hilfszellen kein PTB mehr bilden und die kommen damit sozusagen in eine Identitätskrise. Das hat das Team in der Zellkultur verfolgt. Im Verlauf von Wochen verändern sich die Zellen, fangen an, Moleküle zu bilden, die für Nervenzellen typisch sind. Sie beginnen, elektrische Signale weiterzuleiten. Ohne das PTB setzt sich diese schlummernde Identität der Nervenzelle durch. Und das ist ein sich selbst verstärkender Prozess. Auch wenn man PTB nur für kurze Zeit wegfängt, fällt die Zelle danach nicht in die alte Identität als Hilfszelle zurück, sondern sie bleibt auf Dauer eine Nervenzelle.
Also das klingt gleichzeitig sehr kompliziert und dann fast schon wieder zu einfach. Also man sagt, der Zelle sei eine Nervenzelle und dann ist sie es einfach.
Ja, das war jetzt für Ernest Arenas vom Karolinska-Institut in Schweden auch eine große Überraschung. Er hat diese Arbeit in Nature kommentiert. Er selbst hat auch schon versucht, Hilfszellen in Nerven umzuwandeln. Dafür hat er aber gleich mehrere Gene übertragen. Und jetzt scheint sozusagen eine Abkürzung dafür zu geben. Das findet er hochspannend. Er sagt, er hätte versucht, die Hilfszellen zu zwingen. Und diese neue Arbeit, die gleicht jetzt eher einem sanften Überreden.
Ist das denn jetzt eine Methode, mit der man wirklich Parkinson aufhalten könnte?
Ja, also das ist die Hoffnung. Parkinson-Patienten fehlt ja eine ganz bestimmte Sorte Nervenzellen, und zwar im Mittelhirn. Die produzieren den Botenstoff Dopamin. Und genau diese passenden Nervenzellen entstehen, wenn Xiangdong Fu die Umwandlung der Hilfszellen gezielt im Mittelhirn anregt. Offenbar ist es so, die Hilfszellen an den verschiedenen Orten des Gehirns sind für die jeweilige Aufgabe, die dort wichtig ist, vorgeprägt. Und wenn der Faktor PTB fehlt, dann entstehen eben die passenden Nervenzellen. Also im Mittelhirn produzieren die dann Dopamin.
Also es gab Versuche in einer Zellkultur oder mehreren, aber so einen Identitätswechsel haben die Forscher ja auch direkt im Gehirn angestoßen.
Ja, das waren jetzt Experimente mit Mäusen. Denen hat man die Dopaminneurone auf einer Seite des Gehirns zerstört und deshalb bevorzugen sie deutlich die Pfoten der gegenüberliegenden Seite. Die Forscher haben dann diese Antisense-Moleküle gegen die PTB-Produktion direkt ins Mittelhirn der Mäuse gespritzt und im Verlauf von etwa 3 Monaten wandelten sich die Hilfszellen dort tatsächlich in Nerven um. Und die Tiere begannen dann auch wieder, die Pfoten auf beiden Körperseiten gleichmäßig zu verwenden. Es wurden letztlich nur etwa 1/3 der Neurone ersetzt durch die Hilfszellen, aber das hat ausgereicht. Und jetzt will Xiangdong Fu das in größeren Tieren erproben, in Ratten, später in Affen. Und er hofft, wenn alles gut läuft, dürfen in 3 bis 5 Jahren Studien mit Parkinson-Patienten beginnen. Und Ernest Arenas verweist darauf, dass sich dieser Ansatz auch für andere Krankheiten eignen könnte.
Volkart Wildermuth über Zellen im Gehirn, die man dazu überreden konnte, Nervenzellen zu werden. Vielen Dank. Und jetzt hat Magdalena Schmude noch die Meldungen aus der Wissenschaft dabei.
Bayer einigt sich mit Glyphosat-Klägern in den USA. Der Chemiekonzern will nach eigenen Angaben bis zu 10,9 Milliarden US-Dollar zahlen, um rund 100.000 aktuelle oder drohende Klagen im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichtungsmittel abzuwenden. Glyphosat steht im Verdacht, krebserregend zu sein, belegt ist das bisher aber nicht. Zuletzt hatte die US-Umweltbehörde EPA eine Einschätzung vorgelegt, nach der es bei sachgemäßer Anwendung keine derartigen Gesundheitsrisiken gibt. Der Vergleich muss noch vom Bayer-Vorstand abgesegnet werden. Die WHO hat einen Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo für beendet erklärt. Ein zweiter Ausbruch dauert noch an. Seit dem 27. April gab es in den betroffenen Provinzen des Landes keine neuen Fälle mehr. Damit endet der zweitgrößte bekannte Ausbruch der Infektionskrankheit nach über 2 Jahren. In diesem Zeitraum haben sich im Kongo 3.500 Menschen nachweislich mit dem Ebola-Virus infiziert. 2.200 Menschen starben. Ein weiterer Ausbruch im Westen des Landes, der am 1. Juni begann, läuft unterdessen weiter. Genetische Untersuchungen hatten jedoch gezeigt, dass es sich hierbei um einen unabhängigen Infektionsherd handelt. Wer nicht alleine schläft, schläft besser. Bei Personen, die über längere Zeit das Bett teilen, wird der sogenannte REM-Schlaf länger und tiefer. Das berichten Wissenschaftler aus Kiel im Fachjournal Frontiers in Psychology. Für ihre Studie überwachten sie den Schlaf von 12 Paaren, die je 4 Nächte in einem Schlaflabor verbrachten. Aufzeichnungen von deren Bewegungen sowie von Atmung, Muskelspannung, Herzfrequenz und den Hirnströmen ließen anschließend Rückschlüsse auf die Qualität des Schlafes zu. Zwar bewegten sich die Probanden mehr, wenn sie das Bett mit ihrem Partner teilten, doch diese körperliche Unruhe sei kein Anzeichen für schlechteren Schlaf, schreiben die Forschenden. Frühere Studien hatten dazu teilweise widersprüchliche Ergebnisse geliefert. Pinguine profitieren vom Rückgang des Seeeises in der Antarktis. Denn wenn das Wasser eisfrei ist, können sie schwimmen statt zu laufen. Das spart Zeit und Energie, die die Tiere dann zum Beispiel in die Aufzucht ihres Nachwuchses investieren können. Das hat ein Forschungsteam vom japanischen Nationalen Institut für Polarforschung gezeigt. Die Forschenden hatten 4 Jahre lang das Verhalten von 175 Adelie-Pinguinen beobachtet, die in der Lützow-Holmbucht in der Ostantarktis leben. Die Studie ist im Fachjournal Science Advances erschienen. GPS-Daten und Videoaufnahmen zeigten, dass die Tiere in Jahren mit wenig Seeeis deutlich kürzere Strecken laufen mussten, um Risse in der Eisdecke zu finden, durch die sie ins Wasser steigen und dort jagen können. Die Gletscher in den Alpen sind stark geschrumpft. Zwischen den Jahren 2000 und 2014 ging das Eis der Gletscher in den Alpen um etwa ein Sechstel zurück. Das ist das Ergebnis einer Studie von Geografen der Universität Erlangen. Wie die Forschenden im Fachjournal Nature Communications berichten, verloren alle Alpengletscher zusammen in diesem Zeitraum mehr als 22 Kubikkilometer Eis. Es ist die erste Studie, die nicht nur einzelne Gletscher oder Regionen betrachtet, sondern fast 4000 Gletscher im gesamten Alpengebiet. Besonders betroffen sind die Schweizer Alpen. Den größten Eisverlust stellten die Forschenden am großen Aletschgletscher im Wallis fest. Er schmolz in den unteren Lagen um mehr als 5 Meter pro Jahr.
Und wir blicken noch auf einen Nebelsammler aus Frankreich.
Sternzeit, 25. Juni. Charles Messier, der Nebelsammler. Heute vor 290 Jahren kam im lothringischen Badonvillers ein Jäger und Sammler der besonderen Art auf die Welt. Charles Messier jagte Sternhaufen und Gasnebel am Himmel und sammelte sie schließlich in einem Katalog mit 110 Einträgen. Sein Interesse an der Astronomie wurde früh geweckt. Als er 14 war, zog ein auffälliger Komet mit 6 Schweifen über den Himmel. Und 4 Jahre später verfolgte er, wie der Mond die Sonne an seinem Wohnort zu mehr als 80% bedeckte. Mit 21 Jahren ging Messier nach Paris und trat dort in die Dienste des Marineastronomen Joseph Nicolas Delisle. In dessen Auftrag beobachtete er 2 Jahre später einen Durchgang des Planeten Merkur vor der Sonne und suchte ab 1757 nach dem Kometen Halley, dessen Wiederkehr der englische Astronom für das darauffolgende Jahr vorausgesagt hatte. Bei seinen Berechnungen war Delisle allerdings ein Fehler unterlaufen und so blieb die Suche erfolglos. Stattdessen fand Messier zahlreiche andere Nebelflecken. Um diese nicht immer irrtümlich für Kometen zu halten, entschloss er sich, eine möglichst umfassende Liste zu veröffentlichen. 1771 erschien sein erster Katalog mit 45 Einträgen. Danach setzte er die Sucharbeit zusammen mit seinem Kollegen Pierre Méchain fort und konnte schließlich eine Liste mit 110 Objekten veröffentlichen. Den Messier-Katalog, der noch heute bei Amateurastronomen Verwendung findet.
Das war's für heute von Forschung aktuell. Am Mikrofon war Sophie Stiegler und gleich in Wirtschaft und Gesellschaft geht's weiter mit einem Bericht über den Finanzdienstleister Wirecard, dem paar Milliarden fehlen und der Frage, wo womöglich die Kontrolle versagt hat.